Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Es gibt einen Nachfrageboom bei der Elektroautoprämie. Darüber sprechen wir gleich mit Marion Jungblut vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Wir sprechen auch über den Ausbau der 5G-Mobilfunknetze. Der läuft gerade super. Was es damit auf sich hat und ob Verbraucher jetzt schon mit 5G telefonieren sollten, darüber spreche ich mit Urs Mansmann vom CT-Magazin. Und wir reden über einen Streit über Moorvernässung in Mecklenburg-Vorpommern. Und im Verbrauchertipp, da geht es heute um den Anspruch auf Homeoffice nach der Corona-Zeit. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020. Das war das große Ziel der Bundesregierung. Ausgegeben wurde es vor 12 Jahren. Ja, und dann doch ziemlich schnell wieder zu den Akten gelegt. Gerade mal 136.000 reine Elektroautos hat das Kraftfahrtbundesamt zum Jahreswechsel gezählt. Dazu kommen noch einmal rund 100.000 sogenannte Plug-in-Hybride, die also zusätzlich zur Batterie noch einen Benzinmotor an Bord haben. Doch die Zahlen könnten jetzt kräftig steigen. Denn um die Autoindustrie in der Corona-Krise zu fördern, hat die Bundesregierung die Förderung für Elektroautos kräftig aufgestockt. Bis zu 9.000 € Förderung gibt es jetzt für Elektroautos. Die Zahl der Förderanträge ist deshalb auch auf ein Jahreshoch geklettert. Fast 20.000 Mal wurde die Prämie im Juli beantragt. Darüber spreche ich jetzt mit Marion Jungblut vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Frau Jungblut, kommt die Elektromobilität jetzt doch noch ins Rollen? Was ist Ihr Eindruck?
Einen schönen Tag. Ja, das hoffen wir doch. Also noch mehr Kaufanreiz oder Zuschuss kann man schon fast nicht mehr geben. Und wir warten ja schon lange auf den Durchbruch bei der Elektromobilität. Und wir brauchen den auch, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Also insofern sind die Signale gut gestellt. Wir warten nur auf halt attraktive Produkte und dass die Hersteller diese auch liefern können. Das ist nämlich gerade ein großes Problem für diejenigen, die Autos kaufen wollen mit elektrischem Antrieb.
Ja, das ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Gibt es denn tatsächlich genug Elektroautos, um diesen Nachfrageboom zu bewältigen?
Das ist das Problem. Verbraucher wenden sich jetzt auch schon an uns, die Signale der Politik angenommen haben und in die Autohäuser gegangen sind und ein E-Auto bestellen wollen und bekommen dort die Antwort. Zum Beispiel ganz konkret, einer wollte ein VW e-Up bestellen und der Händler hat ihm gesagt, der früheste Lieferzeitpunkt ist das dritte Quartal 2021. Das ist jetzt natürlich ein arges Dilemma, weil die erhöhte Förderung läuft Ende 2021 aus.
Und das da heißt, gilt tatsächlich dann der Lieferzeitpunkt oder der Zeitpunkt, wo ich es bestellt habe?
Man braucht zur Beantragung der Prämie den Kaufvertrag und die Zulassung. Und das kann ich natürlich nicht vorher machen. Wir haben dieses Problem auch jetzt adressiert und geschrieben an die Bundesminister Altmaier, Scheuer und Lamprecht. Das ist natürlich eine Situation, wo die Politik sich was Schlaues überlegen muss, weil das Risiko kann ja nicht der Verbraucher tragen und nachher halt irgendwie dumm aus der Wäsche gucken, nur weil die Hersteller nicht liefern können.
Okay, wie könnte da eine Lösung Ihrer Meinung nach aussehen?
Da gibt es bestimmt viele Ideen. Eine könnte natürlich sein, dass das verbindliche Bestelldatum ausreicht, um einen Antrag stellen zu können. Man könnte aber natürlich auch mal überlegen, ob nicht die Hersteller, wenn sie halt praktisch so lange brauchen, um zu liefern, ob sie dann nicht diesen staatlichen Anteil nachher übernehmen müssen, wenn aus diesem Grund die Beantragung dann nachher nicht mehr möglich ist. Aber da soll die Politik sich was Schlaues einfallen lassen.
Gibt es denn eventuell auch noch andere Aspekte, die bei der Kaufentscheidung jetzt eine Rolle spielen? Es ist ja momentan auch die Mehrwertsteuer deutlich günstiger als noch vor wenigen Wochen, muss man ja fast sagen. Da wollen ja auch viele Verbraucher von profitieren. Hat man irgendeine Chance? Diese Mehrwertsteuer läuft ja Ende des Jahres auch wieder aus. Da soll sie wieder auf den normalen Wert hochgesetzt, die 19% hochgesetzt werden. Gibt es irgendeine Chance, davon zu profitieren?
auch da gilt, wenn das natürlich aufgrund der Lieferfristen der Hersteller das dann erst im nächsten Jahr möglich ist und dann die Mehrwertsteuerregelung wieder geändert worden ist oder wieder zurückgenommen worden ist, dann kann natürlich der Händler oder der Hersteller auch diese 3% dann halt nochmal als Prämie gewähren. Da ist ja bei den Verhandlungen beim Auto, da ist ja immer einiges möglich. Und wenn ich jetzt ins Autohaus gehe, sollte ich mir sicherstellen, dass diese Reduktion auch mir zugestanden wird, wenn das dann erst im nächsten Jahr geliefert wird.
Würden Sie denn sagen, sollten Verbraucher jetzt tatsächlich ins Autohaus gehen und sich ein Elektroauto kaufen mit diesen 9.000 Euro Prämie? Oder ist das trotzdem was, wo Sie sagen würden, vielleicht nochmal einen Moment nachdenken?
Ja, das hängt natürlich davon ab, wie wohne ich. Habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, eine Wallbox in der Garage zu installieren und damit halt bequem zu Hause zu laden? Wie sind meine Fahrgewohnheiten? Muss ich lange Strecken fahren oder Strecken, die ich gut mit einer Batterieladung machen kann, was bei den meisten der Fall ist? Das muss man persönlich sehr gut abwägen und natürlich irgendwie sich auch gut beraten lassen, welches E-Auto dann auch wirklich passend ist. Es macht keinen Sinn, zum Beispiel eine riesengroße Batterie zu kaufen, wenn ich doch irgendwie eigentlich einen Arbeitsweg habe von 10, 15, 30 Kilometer und das locker auch mit einer kleineren Batterie schaffen kann.
Sagt Marion Jungblut, Mobilitätsexpertin beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Vielen Dank für diese Informationen. Zum nächsten Thema. Beim Klimaschutz, ganz klar, da spielen die Regenwälder eine wichtige Rolle. Die abzuholzen ist keine gute Idee. Inzwischen zeigt sich aber auch mehr und mehr, wie wichtig auch Torfmoore für den Klimaschutz sind. Denn der Torf kann ungeheure Mengen an CO2 im Boden speichern. Nur damit das funktioniert, muss der Torfboden unterhalb der Erdoberfläche feucht sein. Deshalb sollen jetzt auch viele Moorgebiete wieder vernässt werden, die in den vergangenen Jahrhunderten für die Landwirtschaft trockengelegt wurden. Das fordern Moorexperten beispielsweise auch für das größte zusammenhängende Niedermoor in Mecklenburg-Vorpommern, die Friedländer Große Wiese. Viele Landwirte sind dort von der Idee allerdings gar nicht begeistert, denn ihre Arbeit würde sich dadurch stark verändern. Silke Hasselmann berichtet.
Wir sind ja nicht so, dass wir das nicht wollen, aber Schilf herstellen oder irgendwie so ein Zeug, also ich nicht. Echt,
sagt Karin Brax, erkennbar aufgewühlt. Gerade hat sie sich geduldig die Vorträge von zwei Wissenschaftlerinnen der Universität Greifswald angehört. Die wollen Landwirten wie jenen in der Friedländer Großen Wiese nahebringen, wie sie ihre Niedermoorflächen künftig bewirtschaften können, wenn sie dereinst zugunsten des Klimaschutzes unter Wasser gesetzt sein werden. Die anderen Bauern, die ebenfalls auf der Friedländer Großen Wiese wirtschaften und nun am großen Konferenztisch des Bauernverbandes in Pasewalk sitzen, nicken zustimmend. Dabei konnten sie der Leiterin des Greifswalder Moorzentrums, Professor Franziska Tanneberger, lange folgen. Etwa als sie erklärte, dass die Moore neuerdings viel Aufmerksamkeit in Wissenschaft und Politik erfahren, seit man sie nicht mehr nur mit Naturschutz in Verbindung bringt.
Weil jetzt die Aufmerksamkeit viel stärker auf das Thema Klima geht. Moore sind eben ein ganz besonderes Ökosystem, weil sie dauerhaft Kohlenstoff speichern können. Also diese dicken Schichten von braunem Torf, der da drin liegt im Boden, das ist eben ganz dicht gelagerter Kohlenstoff. Moore machen weltweit nur 3% der Landfläche etwa aus, speichern aber in diesen Torfen doppelt so viel wie die gesamte Waldbiomasse der Erde. Und Wälder bedecken 30% der weltweiten Oberfläche. Also es ist eine ganz große Bedeutung als eben Kohlenstoffsenke.
Dazu muss man wissen, Kohlenstoff sozusagen versenken können Moore nur, wenn ihre Torfschichten nass sind und nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommen. Umgekehrt also können Moore auch eine erhebliche Kohlenstoffquelle sein. Und zwar dann, wenn der Torf etwa beim Umbrechen des Grünlandes oder Ackerbodens belüftet wird. Dabei verbinden sich Kohlenstoff und Sauerstoff wieder zu Kohlendioxid, das ausgast und in der Erdatmosphäre über 1000 Jahre lang verweilt. Die Friedländer Große Wiese, die erstmals im 18. Jahrhundert für die Landwirtschaft urbar gemacht wurde und zu DDR-Zeiten besonders stark entwässert worden war, gast bereits 37 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr aus, berichtet Franziska Tannenberger den staunenden Zuhörern.
Wenn man auf dieses große Gebiet insgesamt schaut, dann muss man schätzen, dass etwa 200.000 Tonnen CO2 pro Jahr aus diesem Gebiet emittiert werden. Das ist etwa die Hälfte der Industrieemissionen, die wir in ganz Mecklenburg-Vorpommern haben. Also aus Klimasicht ist Moor gut, wenn der Wasserstand im Jahresmittel in etwa plus minus 10 Zentimeter, also der Wasserstand in etwa in Flur ist.
Das aber ist in der Friedländer Großen Wiese längst nicht mehr überall der Fall. Denn die leidet nicht mehr nur unter niedrigen Grundwasserständen, weil das Wasser in die Gräben läuft, sondern weil es seit langem viel zu wenig schneit und regnet. Der Umwelt- und Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern will ein Projekt aufsetzen, um 10.000 Hektar der Friedländer Großen Wiese wieder zu vernässen und somit den Rückgang des kostbaren Torfbodens aufzuhalten.
Welche Paludikulturen sind sozusagen jetzt denkbar hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern? Wir haben einige Broschüren mitgebracht.
Zurück in der Paludi-Anbauschulung für Landwirte der Friedländer Großen Wiese. Die haben von der Leiterin des Greifswalder Moorzentrums gehört, dass 10.000 Hektar nicht reichen werden, um dem Klima effektiv zu helfen. Und an dieser Stelle wird es kribbelig. Denn, so Franziska Tanneberger, das Ziel müsse darin bestehen, bis zum Jahr 2050 das gesamte Niedermoor unter Wasser zu setzen und die wirtschaftliche Nutzung umzustellen.
Es geht wirklich um eine großflächige Veränderung.
Getreideanbau, Grünland und Milchviehhaltung AD, Geld verdienen mit Rohrschilfe, Säggen und Erlen. Karin Brax, die junge Landwirtin aus Neuensund, erläutert ihr ihre Sorgen vor der nassen Enteignung.
Wir stellen Lebensmittel her. Aus voller Überzeugung. Wir schaffen Arbeitsplätze und also ich finde das einfach richtig, was wir machen. Und jetzt kommen Sie und stellen uns dazu einfach Alternativen vor. Und ich möchte gar keine Alternativen. Ich möchte mit diesem Niedermoor wirtschaften. Wo sollen denn die Lebensmittel herkommen? Sollen wir die dann alle nur noch importieren? Ja, die müssen wir dann alle importieren, aber das ist doch auch nicht klimaneutral.
Wieder mehr Niedermoor, aber wie? Mecklenburg-Vorpommern schielt in Gestalt von Agrar- und Umweltminister Till Backhaus, SPD, auf die angekündigten Klimaschutzpakete in Brüssel und Berlin, die auch Geld für die Moore vorsehen. Daraus möchte Schwerin nämlich nicht nur eine passgenaue Beratung der Landwirte und Investitionen in einen effektiven Wasserrückhalt auf den Flächen fördern, sondern vor allem sogenannte Klimaschutzflächenprämien finanzieren. Die sollen die Landwirte dafür honorieren, dass sie ihre Flächen moorschonend bewirtschaften.
Streit um die Wiedervernässung von Mooren in Mecklenburg-Vorpommern, das war der Beitrag von Silke Hasselmann. Beim mobilen Telefonieren und im Internet surfen, da bricht zurzeit ein neues Zeitalter an, eine neue Generation. Das versprechen jedenfalls die Mobilfunkanbieter. Mit dem 5G-Standard der fünften Generation der Mobilfunknetze sind deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten möglich. In den vergangenen Wochen wurden an vielen Orten die passenden 5G-Mobilfunkmasten in Betrieb genommen. Was das für Verbraucher bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit Urs Mansmann vom Technikmagazin CT gesprochen und ihn habe ich gefragt, wie weit der Ausbau der 5G-Netze jetzt ist.
Also ganz vorne ist die Telekom, die versorgt inzwischen rund die Hälfte der Bevölkerung, also die Hälfte der Haushalte. Das heißt natürlich erstmal vorzugsweise in großen Städten, aber auch in ländlichen Gebieten, beispielsweise die Autobahn Hamburg-Berlin, die ist schon abgedeckt mit 5G. Vodafone liegt da deutlich dahinter, die haben deutlich geringere Abdeckung, da ist es nur punktuell und O2 ist noch gar nicht gestartet.
Es sollten ja mit 5G auch die weißen Flecken auf der Landkarte hinsichtlich Breitbandanbindung ein bisschen gestopft werden. Ist da auch schon was passiert, dass in Regionen, die bisher einfach gar nicht mit schnellem Internet versorgt worden sind, jetzt 5G-Verbindungen sind? Oder ist das erst der zweite Schritt des Ausbaus?
Es ist einfach Wunschdenken, dass eine neue Funktechnologie dann die Löcher beseitigt. Das hätte man schon mit 4G machen können. Wenn ich ein Funkloch habe, muss ich da einen Sendemasten reinstellen. Ob ich das mit 4G mache oder 5G, spielt keine Rolle. Es gibt keinen exklusiven 5G-Ausbau. Dort, wo 5G neu hinkommt, kommt immer auch 4G mit.
Wo sind denn beim 5G-Ausbau noch die größten Lücken?
Naja, bis jetzt ist der 5G-Ausbau eigentlich eine Riesenlücke. Es gibt ganze Landstriche, die noch kein 5G haben. Insbesondere bei den anderen Netzbetreibern als der Telekom. Also 5G ist im Moment die Technik, die gerade kommt. Da läuft der Ausbau, das wird noch ganz lange dauern, bis 5G mit 4G gleichzieht.
Sie haben ja jetzt die 5G-Netze dort, wo Sie sind, auch schon mal getestet. Spürt man denn da tatsächlich Unterschiede, wenn man da mit dem Smartphone oder mit dem Laptop ins Internet geht?
Also es ist tatsächlich so, dass die 5G-Netze dramatisch schneller sind als die 4G-Netze. Man erreicht dort Downloadraten von mehreren 100 Megabit bis zu 600, 700 Megabit, schon im jetzigen Ausbaustand des Netzes, und das wird in Zukunft noch besser werden. Allerdings muss man auch sehen, das 5G-Netz ist im Moment noch quasi gähnend leer. Da sind kaum Nutzer unterwegs, weil die wenigstens einen Tarif und Geräte schon haben. Auch das könnte sich dann in Zukunft ein bisschen relativieren. Aber man sieht schon jetzt, diese zusätzliche Kapazität sorgt natürlich für mehr Tempo.
Wieso spielt die Anzahl der Nutzer da eine Rolle?
Ja, das Problem beim Mobilfunk ist, es ist ein sogenanntes Shared Medium. Das heißt, die vorhandene Kapazität wird unter den Nutzern aufgeteilt. Und wenn in einer Zelle sehr viele Nutzer sind, da kann nicht jeder von denen die Maximaldatenrate kriegen, sondern da bekommt jeder ein bisschen weniger.
Inzwischen gibt es ja schon eine Handvoll Smartphones, die laut Hersteller 5G unterstützen. Sind das nur die ganz teuren High-End-Geräte oder gibt es da inzwischen auch günstige Angebote?
Also es sind vor allem die ganz neuen Geräte. Die ersten waren tatsächlich High-End-Geräte, aber inzwischen ist 5G schon in der 400, 500 Euro-Klasse angekommen.
Da muss man aber, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ich habe in Ihrer Zeitschrift gelesen, dass nicht alle Geräte, bei denen, ich sag mal, 5G draufsteht, auch tatsächlich schon jetzt 5G so richtig unterstützen, oder?
Das Problem ist, es kommen verschiedene Frequenzbänder zum Einsatz. Und was die Sache noch kompliziert, bei Vodafone und Telekom unterschiedliche Frequenzbänder. Und die Geräte der ersten Generation können, einige dieser Geräte können noch nicht alle Frequenzbänder. Da muss man tatsächlich genau hinschauen, in welchem Netz möchte ich das Gerät einsetzen und kann das Netz die dafür erforderlichen Frequenzbänder.
Das klingt so ein bisschen so, wie man sollte eigentlich lieber noch ein bisschen abwarten beim Smartphone-Kauf.
Ich würde tatsächlich dazu raten, abzuwarten beim Smartphone-Kauf. Im Moment haben die 5G-Geräte noch Kinderkrankheiten. Das wird sich innerhalb der nächsten Monate bis spätestens in einem Jahr geklärt haben. Vermutlich bekommen auch die Geräte, die jetzt Schwierigkeiten haben, oder viele von diesen Geräten noch Updates. Aber im Moment ist es so, man kann sich nicht darauf verlassen, dass ein Gerät, das als 5G-fähig beworben wird, auch tatsächlich 5G kann.
Was würden Sie denn sagen, was bringt 5G für einen ganz normalen, typischen Smartphone-Nutzer?
Also für den ganz normalen, typischen Smartphone-Nutzer bringt es einfach mehr Performance. Ich kann wesentlich schneller runterladen, ich habe zügigere Antwortzeiten und ich bin im Moment halt auch ziemlich exklusiv in einem sehr leeren Netz unterwegs. Das heißt, da wo ich bisher möglicherweise Performance-Probleme hatte, dort wo ich 5G-Empfang habe, habe ich die garantiert dann nicht mehr. Gerade Downloads sind im 5G-Netz natürlich viel schneller. Also um beispielsweise eine Serienfolge runterzuladen fürs Mobilgerät, das ist tatsächlich in wenigen Sekunden möglich.
Nun hat ja nicht jeder passende Geräte für das neue 5G-Netz und vielleicht sollte man auch noch ein bisschen warten, haben Sie gerade gesagt, mit dem Kauf. Vom Netzausbau profitieren aber auch Menschen mit älteren Geräten, habe ich gelesen. Wieso denn das?
Ja, der 5G-Ausbau ist keine exklusive Sache. Die Frequenzbereiche, die jetzt für 5G hergenommen werden, werden gleichzeitig auch noch für 4G genutzt. Das ist durchaus sinnvoll, denn 5G nutzt noch kaum einer. Die ganzen Ressourcen würden brach liegen. Und diese Basisstationen sind quasi Dual-Mode-Stationen. Das heißt, die können sowohl das eine als auch das andere und senden dann je nach Bedarf 4G oder 5G-Signale aus und schalten innerhalb von Millisekunden zwischen den beiden Betriebsmodi um. Je nachdem, was für ein Gerät sich da anmeldet, das heißt, wenn ein 5G-Nutzer kommt und macht einen Download, dann bekommt er den. Und wenn ein 4G-Nutzer gleichzeitig auch einen Download haben will, dann bekommt er den auch und das Ganze im gleichen Frequenzbereich.
Der Ausbau der 5G-Netze geht also voran. Gleichzeitig sollen jetzt aber die 3G-Netze oder die UMTS-Netze im nächsten Jahr abgeschaltet werden. Was bedeutet das denn für die Nutzer von älteren Smartphones?
Wer jetzt noch ein 3G-Smartphone hat, sollte unbedingt umsteigen, weil mit der Abschaltung der 3G-Netze ist ein Smartphone, das kein 4G oder 5G kann, wirklich nur noch zum Telefonieren zu gebrauchen. Internet wird damit nicht mehr gehen, weil die 2G-Netze, auf die es dann angewiesen wäre, so langsam sind, dass man sie praktisch nicht mehr nutzen kann. Also wer noch ein 3G-Gerät hat, der muss sich dann ein neues beschaffen.
Wie erkenne ich denn, ob mein Telefon das unterstützt?
Ich kann in die Einstellungen reingehen und schauen bei den SIM-Karten-Einstellungen, welche Betriebsmodi dort angezeigt werden. Wenn dort steht 2G, 3G, 4G, dann weiß ich, das Gerät kann LTE, 4G ist LTE.
Das Interview mit Urs Mansmann vom Technikmagazin CT.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wegen der Corona-Pandemie arbeiten viele Menschen seit Monaten im Homeoffice und manch einer möchte das auch gerne dauerhaft weitermachen. Welche Rechte Arbeitnehmer beim Thema Homeoffice haben, dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Die Pandemie ist längst nicht vorüber und darum gelten nach wie vor die Corona-Schutzmaßnahmen. Arbeitgeber können sie für ihren Betrieb nicht einfach außer Kraft setzen, sagt der Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Boris Gida.
Wann Corona in Deutschland beendet ist, das wird letztlich das Robert-Koch-Institut entscheiden. Und solange Corona noch da ist, müssen Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass das Ansteckungsrisiko für die Arbeitnehmer im Betrieb so weit wie möglich reduziert wird. Firmen müssen also ein Schutzkonzept für die Mitarbeiter erstellen.
Die persönliche Angst vor einer möglichen Ansteckung am Arbeitsplatz allein genügt allerdings nicht, um darauf zu bestehen, weiter im Homeoffice zu arbeiten. Etwas anderes ist es aber, wenn ein Mitarbeiter einer Risikogruppe angehört. In solchen Ausnahmefällen, so Fachanwalt Boris Gida, kann durchaus ein Anspruch auf Homeoffice bestehen. Dabei kommt es jedoch immer auf die Umstände im Einzelfall an. Das heißt,
wenn ein Arbeitgeber ein Schutzkonzept für Risikogruppen erstellt hat, also zum Beispiel Einzelzimmer statt Großraumbüro oder möglichst wenig Kundenkontakt, Maskenpflicht im Aufzug und so weiter, ja, dann dürfte auch für Risikogruppen eine Pflicht zur Rückkehr ins Büro bestehen.
Schutzmaßnahmen, die sich allerdings nicht in jedem Betrieb haargenau umsetzen lassen. Insofern stellt Boris Gida fest,
wenn es dagegen so ist, dass es aufgrund der Art der Tätigkeit gar nicht möglich ist, Risikogruppen ausreichend zu schützen, dann kann für Arbeitnehmer, die einer Risikogruppe angehören, ein Anspruch bestehen, weiterhin im Homeoffice arbeiten zu dürfen.
Falls Arbeitnehmer die Schutzvorkehrungen im Betrieb nicht für ausreichend halten, sollten sie nach Empfehlung des Deutschen Gewerkschaftsbundes Kontakt mit dem Betriebsrat aufnehmen und auf die Mängel hinweisen. Ob ein Arbeitgeber seine Beschäftigten überhaupt zwingen kann, vom Homeoffice wieder zurück ins Büro zu kommen, das hängt übrigens auch davon ab, ob es für die Arbeit von zu Hause aus eine Betriebsvereinbarung gibt oder ob Arbeitsverträge dazu entsprechende Regelungen enthalten. Das war übrigens schon vor Corona so.
Ist dort zum Beispiel geregelt, dass man 3 Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten darf? Dann kann der Arbeitgeber keine vollständige Rückkehr ins Büro erzwingen, denn bei einer entsprechenden Vereinbarung hat man ja ein Recht auf Homeoffice.
Besteht aber keine entsprechende Betriebsvereinbarung oder findet sich im Arbeitsvertrag dazu keine Regelung, dann ist es umso wichtiger, auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu achten. Doch auch wenn über längere Zeit Homeoffice statt Büro angesagt war, resultiert daraus noch keine betriebliche Übung, auf die sich Mitarbeiter nun berufen könnten, betont Fachanwalt Gida.
Eine Tätigkeit im Homeoffice während der Pandemie löst keine betriebliche Übung aus, dass man künftig sozusagen immer im Homeoffice arbeiten darf, denn das war ja eine Ausnahmesituation.
Es bleibt somit abzuwarten, wie lange diese Ausnahmesituation noch andauert und wann die Bundesregierung eine für den Herbst angekündigte gesetzliche Regelung zum Recht auf Homeoffice auf den Weg bringen wird.
Arbeitnehmerrechte beim Thema Homeoffice, das war der Verbrauchertipp von Klaus Deuse und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tabletcomputer. Nach den Nachrichten meldet sich hier dann gleich mein Kollege Stefan Heinlein mit den Informationen am Mittag. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.